Sie lebt mit 115 Tieren in Falkenstor in der Gemeinde Fischbach. Und sie hat im Alter von 22 Jahren den Bergbauernhof ihrer Eltern übernommen. Was die Jungbäuerin motiviert, dass sie täglich um 4 Uhr in der Früh in den Stall geht, warum sie Vegetarierin ist und wo sie eigentlich der Bauer versteckt, das erzählt uns Christina Meierhofer heute im Gespräch mit mir, Lukas Meisel, im Jogiland-Podcast. Geh, schau, hör!
Geh, schau, hör!
Menschen im Jogiland.
Herzlich willkommen beim Jogiland-Podcast, heute aus Falkenstein in der Gemeinde Fischbach. Neben mir Christina Meierhofer, vulgo Krombauer, hier in Falkenstein. Es ist unglaublich, du bist 26 Jahre alt und seit wie vielen Jahren gehört dir hier der ganze Hof?
Seit 3 Jahren gehört mir der Hof, also habe ich ihn von meinen Eltern übernommen. Und davor habe ich ihn schon ein Jahr gepachtet gehabt.
Unglaublich, also du warst 22, 23, als du den Hof von deinen Eltern übernommen hast.
Genau.
Warum, stellt sich jetzt die große Frage.
Warum? Ganz einfache Antwort, weil das meine größte Leidenschaft ist. Es kam eigentlich spontan, weil ich für mich einen anderen Werdegang geplant gehabt hätte. Ich dachte immer, ich arbeite gerne im Büro. Ich habe die Hack gemacht nach der Hauptschule und habe dann auch ein paar Jahre im Büro gearbeitet, nicht weit von mir, bei einer Firma. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass mich das nicht 100% erfüllt. Also die Arbeit hat mir schon Spaß gemacht. Ich arbeite da nach wie vor sehr gern am Computer. Das Betriebswirtschaftliche ist ja auch wichtig für eine Landwirtschaft. Aber noch lieber bin ich in der Natur und vor allem bei den Viechern. Das habe ich schon immer gern da. Das war schon als ganz Kind ein riesiges Hobby für mich. Und das ist einfach meine Leidenschaft. Deswegen mache ich das.
Wir schauen uns heute im Laufe des Podcasts deinen Hof ein bisschen genauer an. Du hast die Viecher, die Tiere schon angesprochen. Es sind, glaube ich, so circa 115 Tiere am Hof, die du betreust, oder?
Ja, genau. Die wichtigsten Tiere sind natürlich meine Milchkühe. Ich habe 40 Milchkühe. Ich habe die ganze weibliche Nachzucht selber daheim. Das sind auch so 50 Rinder. Und dann zählen auch noch die Hobbytiere dazu natürlich, die was da am Hof leben. Das sind meine Pferde, Hunde, Hasen und Katzen.
Pferde, Hunde, Hasen und Katzen. Du hast ja auch eine eigene Hundezucht. Dazu kommen wir später. Aber gib uns vielleicht einmal ein bisschen einen Überblick, wenn man nicht aus der Landwirtschaft kommt, wie ich. 40 Milchkühe, 50 Stück weibliche Nachzucht, circa hast du gesagt. Wie kann man das auch österreichweit einordnen? Ist das viel, ist das wenig?
Ja, also da kann man ganz klar sagen, in unserem Gebiet. Wir leben nämlich im sogenannten benachteiligten Gebiet, weil es bei uns sehr Stau ist und bergig. Da sind es recht viele Tiere, würde ich sagen. Wenn man das ganz österreichweit betrachtet, ist es so, dass der Durchschnitt an Betrieben 23 Milchkühe hat. Also auch im Österreichschnitt sind wir über dem Durchschnitt.
Du hast gesagt, benachteiligtes Gebiet, wenn ich so rundum schaue, wird man das überhaupt nicht in den Sinn kommen. Es ist wunderbar sanft hügelig. Wir sind da zwar ein bisschen in einem Graben, aber du hast ein wunderbares Bauernhaus, da hinten sieht man deine Kühe. Einige Katzen habe ich schon am Hof verteilt gesehen. Also es ist wirklich unglaublich schön, idyllisch. War das auch der Punkt, dass du gesagt hast, ich bleib daheim?
Natürlich. Also wie du sagst, es ist wunderschön daheim. Ich konnte mir nichts Besseres vorstellen. Wir haben einen Wald, wir haben Grünland, wir haben einen schönen Hof, den meine Eltern aufgebaut haben. Ich liebe es einfach daheim. Natürlich, wenn man das nicht gern hat und man sich nicht wohlfühlt, könnte man das auch nicht machen, weil sein ganzes Leben spielt sich dann daheim ab.
Ich meine, benachteiligtes Gebiet war von mir jetzt eher ein bisschen sarkastisch gemeint, aber das ist ja wirklich ein Terminus in der Landwirtschaft. Ja. Was heißt das genau?
Obwohl es da so wunderschön und idyllisch ist, sind wir in einem benachteiligten Gebiet wegen den Hangneigungen, was sehr steil ist. Es ist bei unserem Betrieb auf den Flächen einfach nicht möglich, Ackerflächen draus zu machen. Wir können kein Getreide selber anbauen, sondern wir haben alles Grünland, das wir bewirtschaften. Und aufgrund der Hanglagen ist es auch schwieriger zu bewirtschaften. Wir haben noch einiges mit dem Motor mehr zu mähen. braucht man einfach Bergfahrmaschinen, die was grundsätzlich teurer sind als andere. Und deshalb spricht man da vom benachteiligten Gebiet.
Du hast die Maschinen angesprochen, das ist auch ein ganz ein wichtiger Bestandteil, auch in deiner Ausbildung und mit einem Thema, mit dem du dich stark beschäftigst. Das werden wir dann erörtern, wenn wir drinnen bei den Kühen sind, da geht es um Melkroboter beispielsweise. Aber ich hätte gesagt, wir schauen uns einmal deinen Hof ein bisschen genauer an.
Sehr gerne.
Wir haben uns schon, bevor wir in den Stall gehen, perfekt adjustiert. Die Hunde melden sich auch schon, das haben wir schon vorher angesprochen. Das ist deine Aufzucht, oder? Weißt du was, wir schauen, bevor wir zu den Kühen gehen, gleich zu den Hunden. Die haben sie jetzt da so aufgedrängt. Das sind Border Collies.
Nein, nur die dunkle ist ein Border Collie. Die anderen sind normale Collies, aber die lässt sie. Die züchte ich.
Du hast gesagt, du züchtest die. Wie funktioniert das?
Ich habe eine Hobby-Collie-Zucht. Das ist angemeldet. Man muss dazu Mitglied bei einem Hundeclub sein, einem Hundezuchtclub. Das ist in meinem Fall der österreichische Club für britische Hütehunde. Von dem kommt nämlich dann der Stammbaum. Und letztes Jahr habe ich meinen ersten Wurf gehabt. Davon habe ich mir dann eine Hündin behalten zum Weiterzüchten.
Warum gerade diese Art von Hund?
Wenn man als Kind Lassie gesehen hat, will man einfach einen Collie haben. Es hilft nicht.
Aber ich glaube, jetzt lassen wir die Hunde wieder ein bisschen in Ruhe und schauen in den Stall rein. Ich glaube, du dürftest ein bisschen ruhiger sein.
Genau.
Christina, die Hunde sind gut versorgt und die nächsten Lebewesen, die gut versorgt werden wollen, sind deine Kühe. Du hast es uns schon kurz erklärt, ca. 40 Stück Milchkuh, 50 Stück weiblicher Nachwuchs, weibliche Nachzucht hast du. Und dein Tagesablauf richtet sich ja sehr stark nach den Kühen. Du bist heute schon ein paar Stunden wach.
Ja genau, mein Tag beginnt um 4 Uhr in der Früh. Da stehe ich auf, um zum Melken zu gehen, weil die Milch wird in der Früh schon abgeholt. Deswegen sind wir so früh dran. Da werden die Kühe gemolken und eingefuttert und die Kälber kriegen ihre Milch. Das darf ja mal als erstes versorgt sein. Dann gibt es für mich erst Frühstück.
Und der weitere Tagesablauf, der richtet sich ja auch sehr stark nach den Kühen, oder?
Ja genau, also nach der Stallzeit in der Früh habe ich vormittags mal ein bisschen Zeit, auswärts arbeiten zu machen, was auffällt am Feld oder um den Hof. Und zum Mittag gehe ich dann wieder in den Stall. Da wird nämlich frisches Heu drüber gefüttert vor der Heubeliftung. Das regt nämlich die Wiederkautätigkeit an und je mehr das eine Kuh qualitativ hochwertiges Futter frisst, desto mehr Milch schaut natürlich aus. Und dann am Abend, um 5 Uhr circa, geht dann wieder melken. Also die Kühe werden zweimal am Tag gemolken und die Ration für die Milchkühe wird auch am Abend gemischt mit dem Futtermischwagen.
Qualitativ hochwertiges Futter bedeutet aber auch, dass ihr das Futter selbst herstellen müsst, sozusagen. Wie viel geht da drauf?
So 20 Kilo Grundfutter am Tag.
Unglaublich. Wahnsinn. Schauen wir einfach mal hinein in den Stall. Wir sind schon bestens adjustiert. Du hast gesagt, ich soll leichte Kleidung anziehen, weil es kann sein, dass man ein bisschen stinkt.
Genau. Also das Silo hat säuerlichen Geruch, den merkt man auf jeden Fall in der Kleidung.
Grüß Gott, wir werden da schon herzlich in Empfang genommen. Eine Frage, die man sich immer wieder stellt bei den Kühen, sehr viele Bäuerinnen und Bauern haben für jede Kuh einen Namen.
Ja.
Ist es bei euch auch so?
Sicher. Bei mir hat jetzt Viech einen Namen, das wird gleich nach der Geburt zugewiesen, da kriegen sie die Ohrmarkennummer, jedes Tier muss gemeldet sein und mit der Ohrmarkennummer kann ich sie auch benennen. Für meine Milchkühe weiß ich alle in Namen, weil mit der habe ich jeden Tag im Milchstand zum Dorn. Von der Nachzucht, ja, bis ich mir den Namen merke, sind sie auch im Milchstand drinnen, also als ein kleiner merke ich meinen Namen noch nicht so gut.
Jetzt machen wir mal einen Test. Ich suche mir da jetzt irgendeine Kuh aus, zum Beispiel schauen wir da einmal weiter, da gibt es eine sehr große Kuh, die uns gerade wiederkäuend anschaut.
Ja genau, das ist die Sally.
Das ist die Sally.
Das ist nämlich eine Fleckvieh-Rätfräs-Kreuzung. Deswegen ist die größer als die anderen Kühe, die was reine Fleckviehkühe sind.
Die ist größer als die anderen Kühe?
Ja, man findet da mehrere Kreuzungstiere, weil ich mit Rätfriesen einkreuze, um die Milchleistung zu erhöhen. Weil Fleckvieh ist ja eine Zweinutzungsrasse, das heißt für Milch und Fleisch. Mhm. Und um die Milchleistung ein wenig zu steigern, kann man da mit anderen Rassen einkreuzen.
Noch ein Wort zu den Namen. Hast du besonders ausgefallene Namen oder wie kommst du überhaupt drauf auf die Namen?
Ja, meine Eltern haben es immer so gemacht, dass die Anfangsbuchstaben von den Generationen immer gleich waren, also von Mutter zu Tochter den gleichen Anfangsbuchstaben, weil es in unserer Herde oft eigentlich nur mehr zwei Buchstaben gegeben hat, sind mir irgendwann die Namen ausgegangen. Jetzt habe ich angefangen, die Kälber mit den Anfangsbuchstaben vom jeweiligen Geburtsmonat zu taufen, weil dann kann ich genau sagen, wie viele Monate dass die alt sind anhand vom Namen.
Das heißt, die Sali ist im September geboren?
Ja, genau.
Schau, wie gut ich da kombinieren kann. Du hast mir vorher aber erzählt, du hast ganz lustige Namen, beispielsweise Philadelphia.
Ja, genau, Philadelphia gibt es im Stall. Es gibt auch Gustavia. Dann habe ich einmal ein ganz kleines Kalb gehabt. Das hat dann Minimaus geheißen. Ja, alles, was einem so einfällt. Ich habe auch eine kleine Nichte, die ist 8 Jahre alt und der fällt immer die besten Namen ein. Der hilft mir da immer bei der Namensgebung.
Wie zutraulich sind denn die Kühe? Kannst du mit denen so eine Art Beziehung aufbauen?
Natürlich. Also Tiere sind extrem fühlige Tiere, sind ja auch Herdentiere. Das heißt, die kommunizieren generell über Mimik und Gestik untereinander und so auch mit den Menschen. Es hat aber jede Kuh seinen eigenen Charakter. Es gibt total die Schmusetiere, die kommen her und lassen sich gern streicheln. Es gibt aber auch die, die einfach von Menschen nichts wissen wollen und einfach die Ruhe genießen.
Eine blöde Kuh sozusagen.
Ja, genau.
Was sagst du zu diesem Sprichwort eigentlich? Das wird ja sehr negativ verwendet.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wie hoch der IQ von einer Kuh ist. Manchmal denke ich mir wirklich, das trifft zu, du blöde Kuh. Aber sie haben halt andere Stärken. Also ich würde sagen, in der Kommunikation können wir Menschen von Kühen was lernen.
Okay.
Weil wenn du mit so einem Viech umgehst, mit so einer Kuh, der spiegelt dich genau wieder. Und man muss es halt nur verstehen. Jeder Mensch kann das sicher nicht. Aber man kann mit Kühen richtig gut kommunizieren.
Wie hoch ist also der Kuh-IQ? Das wäre auch eine interessante Forschungsfrage. Ja. Ich sehe da jetzt etwas ganz besonders Liebes, nämlich ein paar Kälber. Schauen wir zu denen her. Die sind doch nicht wahnsinnig alt, oder?
Nein, die, was wir da gerade anschauen, sind jetzt 3 Monate alt.
3 Monate. Ich habe etwas Spannendes gesehen auf deinem Instagram-Kanal. Du hast eine Kalbung mitgefilmt, dein Instagram-Kanal mit dem Titel Christinas Landleben. Wie oft kommt es vor, dass man genau im richtigen Moment die Kamera einschaltet?
Also ganz, ganz selten. Erstens einmal, weil, Gott sei Dank, das ist gut, dass 80% unserer Kühe und Kolbinnen alleine kalben. Das funktioniert recht gut, weil wir durch die Zucht eher große Tiere mittlerweile zusammengebracht haben. Die kalben einfach leichter. Und bei den 20%, wo man helfen muss, hilft man zum einen Gesundheitsmonitoring-System, das, was man am Handy Alarmschlag, wenn der Kalbung aussteht. Und in dem Fall, wo ich es da gefilmt habe, habe ich nämlich relativ schnell gemerkt, okay, da geht nichts weiter. Der hat einfach ja in einer Zeit, wo eigentlich schon das Kalb da sein müsste, hat nichts weitergebracht. Dann habe ich mal nachgeschaut, war ein Bein nach hinten geklemmt. Das wird allein wahrscheinlich nicht funktionieren. Da wird vorher das Kalb sterben, bevor es auf die Welt kommen könnte. Und dann habe ich das Bein nach vorne holen müssen und dann ist die Kalbung ganz normal verlaufen. Ich habe dann noch mitgezogen, weil die Kuh schon relativ erschöpft war.
Wie viel Kraft braucht man da?
Das kommt aufs Kalb drauf an, wie groß das ist. Wenn das wirklich ein großes Kalb ist, dann kann man da schon ordentlich ziehen. Also es gibt dann auch einen Kalbehelfer, wo man so am Strick dann ratschen kann. Das erleichtert das definitiv, weil ich würd's, ein großes Kalb würde ich allein auch nicht erziehen mögen. Aber mit dem Geburtshelfer funktioniert das auch.
Was ist das dann für ein Gefühl, wenn du die Geburtshelferin, die Hebamme von diesem Kalb warst und wenn das dann da so liegt und dann ja schon plötzlich auch auf den Beinen ist?
Ja, unbeschreibliches Gefühl. Vor allem die Situation, was du gerade aussprichst, wo ich das mitgefilmt habe, das war das erste Mal, dass ich allein eine Fehllage korrigiert habe. ohne die Hilfe von meinem Papa. Und da war ich erstens einmal mächtig stolz auf mich selber und habe mich dann umso mehr gefreut, was gekommen, dass das gesund auf dort gekommen ist.
Wir stehen da jetzt da vor dem Melkstand, wo die Kühe zweimal täglich gemolken werden. Christina, du hast mir schon erzählt, händisch wird das einfach nicht mehr funktionieren, oder in dieser großen Menge?
Nein, bei dieser Stückzahl händisch melken, da wird es, glaube ich, den ganzen Tag dauern.
Aber du musst trotzdem anmelken, oder wie nennt man das?
Ja, genau. Die Kühe kommen rein am Melkstand, dann wird das erste Mal das Euter gereinigt, vom Dreck befreit. Und dann werden alle Viertel vorgemolken. Das dient einfach der Qualitätskontrolle. Weil bei der Milch sieht man schon, ob das Viertel gesund ist oder nicht. Weil nämlich, wenn eine Entzündung vorliegt, ist die Milch so ein bisschen topfig. Das erkennt man dann und dann kann man behandeln.
Wann hast du deine erste Kuh gemolken? Kannst du dich noch erinnern?
Boah, also seit ich denken kann, stehe ich schon im Milchstand und ich bin sicher, die erste Kuh aufgesteckt habe ich, sobald ich aufgelangt habe auf die Höhe vom Alter. Ich würde sagen, wahrscheinlich schon in der Volksschule.
Du machst zurzeit die Ausbildung zur landwirtschaftlichen Meisterin. Der Abschluss ist nächstes Jahr geplant. Und da ist ja auch so eine Art Meisterarbeit zu schreiben. Und du möchtest dich beschäftigen mit Melkrobotern, mit Melkmaschinen.
Ja, genau. Ich schreibe meine Meisterarbeit über das Thema AMS. Das heißt automatisches Melksystem, weil es einfach bei mir so ist, dass ich gern meine Arbeitszeit flexibler einteilen möchte. Wir möchten in der Zeit zweimal am Tag, in der Früh und auf die Nacht, und das 7 Tage die Woche. Wir sind aber auch nur 2,5 Arbeitskräfte am Hof. Mein Papa, den kann man eigentlich als Vollzeitarbeitskraft einstufen, und meine Mama hilft auch relativ viel mit. Und für einmal Stallgeige, also für die Stallarbeit in der Früh und auf die Nacht, werden aber 2 Personen benötigt. Das heißt, es hätte eigentlich immer noch einer frei und einer allein was Auge. Natürlich würden meine Mama und Papa zusammen was Auge oder ich will auch mal fortfahren. Deshalb wäre ein Milchroboter da eine enorme Erleichterung, weil man es flexibler einteilen könnte. Weil das Füttern kann man ja machen, wann man will. Aber fürs Melken sollte der Zeitabstand schon immer gleich sein, dass die beste Leistung erzielt werden kann.
Man ist praktisch in deiner Funktion, wenn man einen Hof hat, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr angehängt. Was das mit einem macht, was das bedeutet, das wollen wir später ein bisschen erörtern. Aber was ich auch sehr spannend gefunden habe, und zwar vor dem Stall, hast du da so eine Tafel, wo die Milchleistung oder grundsätzlich die Leistung von den Kühen dargeboten wird. Da schaue ich zum Beispiel die Dauerleistungskuh Lolita, über 60.000 Kilo Lebensleistung. Olga auch 60.000 Kilo Lebensleistung. Was bedeutet das eigentlich?
Wie man schon da lesen kann, ist es die Lebensleistung der Kühe vom ersten Kalb an bis zum letzten, bis sie dann vom Betrieb abgehen. Und da sieht man zum Beispiel auch die Orlanda, ganz besondere Kuh, die hat nämlich über 100.000 Kilo Lebensleistung. Kühe, die was über die 100.000 schaffen, die kriegen meistens 8, 9 bis 10 Kälber. Auf die ist man dann natürlich besonders stolz. Das heißt dann, dass dem Tier gut geht und dass die Haltungsbedingungen optimal sind, weil sonst könnten sie die Leistung nicht erreichen.
Über 113.000 Kilo Lebensleistung bedeutet, dass alle Kälber, die sie bekommen hat, eben auf diese Summe kommen.
Genau.
Unglaublich. Was man da noch sieht auf dieser Ahnengalerie, du hast schon einige Preise auch einheimsen können, beste Scheidinger Milchqualität beispielsweise. Wie stolz ist man auf solche Auszeichnungen?
Natürlich sehr stolz. Also man macht das ja nicht umsonst, man will ja zu den Besten gehören, sonst ist man, glaube ich, kein Vollerwerber.
Was passiert jetzt eigentlich mit der Milch und wie viel Milch kommt da pro Tag aus den Kühen raus?
Also unsere Milch wird vollständig an eine Molkerei verkauft. Wir haben eine zweitägige Abholung, da wird der ganze Tank ausgeleert. Und am Tag kann man 1.000 Liter gut in den Tank.
1.000 Liter kommen also in den Tank. Wie viel wird abgezweigt für den Eigenverbrauch und was machst du draus aus der Milch?
Am Tag brauche ich im Haushalt vielleicht 1-2 Liter Milch. Grundsätzlich viele Produkte macht man nicht selber. wir verkaufen nichts, wir haben keine Direktvermarktung. Wir machen selber einen Topfen zum Beispiel, manchmal einen Käse und wir kochen natürlich sehr viel mit Milch.
Jetzt ist es vor allen Dingen in unserer Generation ja auch so, dass sehr viele Menschen vegetarisch leben, vegan leben, dann auch auf tierische Produkte nicht zurückgreifen, wie beispielsweise Milchprodukte. Ja. Was sagst du diesen Menschen? Verstehst du das?
Ja, ich verstehe das. Ich bin selbst seit 15 Jahren Vegetarierin. Ich esse kein Fleisch und kein Fisch. Hat bei mir aber eher einen geschmacklichen Grund. Mir hat es nie so gut geschmeckt. Deswegen kann ich das auf jeden Fall verstehen. Auf Milchprodukte und Milch verzichten kennt ihr doch überhaupt nicht. Und ich kann die Gesellschaft auch total nachvollziehen, die auf Fleisch nicht verzichten wollen. Die vegetarische und vegane Ernährung hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Es gibt viele Ersatzprodukte, die was auch in Österreich hergestellt werden. Es ist nicht so, dass wir alles importieren. Soja wächst bei uns sehr gut, Getreide wächst sehr gut, aus dem man viele vegane Lebensmittel herstellt. Man sollte aber auch nicht vergessen, Milch ist schon ein sehr wertvolles Lebensmittel. Also da sind Eiweiße drinnen, die was wirklich gesund für den Körper sind. Und als Veganer muss man dann halt schauen, wo man das sonst herkriegt. Das ist auch möglich, aber wenn man das nicht will, ist Milch auf jeden Fall ein super Produkt, um an sein Eiweiß zu kommen und auch ans wichtige Kalzium, das was für den Knochenaufbau wichtig ist.
Aber dennoch hat es auch in den letzten Jahren immer wieder auch die Meinung gegeben, Milch ist eigentlich gar nicht so gesund, wie es immer geheißen hat. Milch verursacht Laktose beispielsweise, diverse Allergien. Was entgegnest du dem?
Also die Milch verursacht nicht eine Laktoseintoleranz oder eine Milcheiweißintoleranz, sondern es kommt immer auf die Menge drauf an. Die Menge ist das Gift. Und wenn man zu viel Milch konsumiert, da kann ich dir recht geben, wird man irgendwie darauf reagieren. Man sagt, 3 Portionen Milchprodukte am Tag sind gesund für den Körper. Dabei entspricht eine Portion zum Beispiel einem Glas Milch oder 2 Scheiben Käse oder einem Joghurt. Wenn man das dann deutlich überschreitet, dann geht das auf den Magen los. Aber da ist nicht das Produkt an sich schuld, sondern da ist einfach die Menge, die konsumiert wird, schuld.
Die Dosis macht das Gift sozusagen. Genau. Christine, wir waren jetzt bei dir im Kurstall und haben jetzt da in der Stube bei dir Platz genommen. Du hast mir schon ein bisschen erzählt, dass du damals mit 22 den Hof übernommen hast. Die Eltern wollten damals, hast du mal gesagt, in Pension gehen. Hätte es für dich eigentlich eine andere Alternative gegeben? Hättest du auch sagen können, na, meine Schwester soll ihren Hof übernehmen, das interessiert mich nicht?
Also einmal grundsätzlich, es gibt immer eine Lösung. Für jedes Problem gibt es eine Lösung und es gibt immer Alternativen. Meine Eltern haben mir da nie irgendeinen Druck gemacht, dass ich jetzt dafür vorgesehen bin und ich muss das machen. Nein, das war gar nicht der Fall. Die hätten mich bei allen unterstützt und bei jeder beruflichen Laufbahn, wenn ich was anderes lieber gemacht hätte. Das haben sie auch immer schon gesagt. Meine Schwester ist 18 Jahre älter als ich und die wohnt schon lange in einem eigenen Haushalt mit Familie und Kindern. Und dass sie zurückkommt auf den Betrieb, war für sie keine Idee. Also das wäre unrealistisch gewesen, weil sie schon ein eigenes Leben aufgebaut hat mit ihrer Familie. Aber sie hat 3 Kinder und der Sohn ist auch schon in einem Alter, wo einem die Landwirtschaft interessiert. Er hilft uns auch jetzt schon bei den Maschinen und bei der Außenarbeit, vor allem bei der Ernte. Das wäre sonst auch eine Möglichkeit gewesen, ihm zu fragen, ob er das vielleicht einmal machen wollte. Aber oft würde ich lieber machen.
Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du mit dem Hof eigentlich rund um die Uhr angehängt bist. Wie schwierig ist es für dich, wenn du jetzt da auch Gleichaltrige siehst, die in die Welt rausgehen, die am Wochenende Party machen können, was unterm Strich eigentlich egal ist, ob die jetzt ihrer Tätigkeit nachgehen oder nicht. Ja? Wie schwierig ist es für dich, dass du praktisch die ganze Zeit da sein musst?
Also für mich jetzt, so wie es jetzt ist, ist es für mich gar nicht schwierig. Also ich habe wirklich so eine Leidenschaft für das, was ich da mache und auch einfach das Gefühl und zu wissen, dass das jetzt alles mir gehört und alles, jede Stunde und jeden Handgriff, was ich mache und da ein investiere, mache ich für mich selber. Ich habe dann das Einkommen daraus und wenn ich sehe, dass meine Viecher gut geht, geht es mir auch gut. Das ist jetzt so der Stand. Aber ich kann das total verstehen, nachvollziehen, dass das für manche total schwierig ist und dass man da auch vielleicht ein bisschen Neid entwickelt auf andere. Bei mir ist ja früher auch so gegangen. Ich bin in die Schule gegangen, in die Hack, weil ich eigentlich im Büro arbeiten wollte und habe da auch mal ein Auslandspraktikum gemacht, weil ich in der Stadt gelebt habe und da habe ich das schon mal gesehen, weil ich habe mir immer gedacht, in der Stadt wohnen, das will ich mal, das ist voll cool. Da habe ich es oft gesehen und dann habe ich schon gleich gewusst, das will ich da nicht. Dann weiß man das daheim wieder zum Schätzen. Und ich habe dann auch eine Zeit lang als Angestellte gearbeitet im Büro. Dann habe ich das auch gesehen, weil ich mir immer gedacht habe, das ist voll cool, du hast deinen Job von Montag bis Freitag und oft bist fertig. Und hat mir auch eine Zeit lang Spaß gemacht, aber trotzdem taugt es mir daheim noch besser. Du bist zwar angehängt, ja, es ist ein 24-7-Job, aber du tust alles für dich selber. Alles, was du tust, ist für dich. Und wenn du das gern tust, das ist einmal die Voraussetzung, dass du dafür eine Leidenschaft hast. Dann ist dir das komplett egal, wie viel du arbeitest, weil es ist quasi keine Arbeit, sondern es ist dein Hobby.
Aber wie würde das jetzt funktionieren, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt einmal zum Osterhasenkirchturm nach Fischbach gehen und einmal länger dort bleiben. Wenn du sagst, ich möchte zum Heubodenfest nach Weißeneck gehen und dort einmal um 2 Uhr in der Früh heimkommen. Musst du dann auch wieder um 4 Uhr aufstehen? Das heißt, wirst du dann deines Schlafes beraubt oder können deine Eltern dann quasi aushelfen?
Gott sei Dank habe ich noch meine Eltern am Betrieb, die mich wirklich tatkräftig unterstützen. Das ist kein Problem, wenn ich manchmal wirklich sage, ich möchte gern ausschlafen, weil ich will fortgehen, dann machen sie ja zu zweit in der Früh einen Stall. Man darf sie aber natürlich auch nicht überlasten und man schaut schon dann, dass hauptsächlich ich selber da bin im Stall. Aber wenn es ist, ist das kein Problem.
Aber natürlich schwierig wird es dann, wenn einer der beiden Eltern ein gesundheitliches Problem hat, oder?
Ja, genau. Das war in letzter Zeit der Fall, dass von meinen Eltern wer ausgefallen ist. Und zu zweit solltest du voll sein beim Stallgeist, sonst brauchst du die ewig lang. Und da merkt man es dann schon, dass es schon belastend ist, wenn die Arbeitskräfte ausgehen. Aber du, es ist so, in jeder Firma so, wenn mehr als gleich krank werden, dann hast du auch ein bisschen zu viel Arbeit für die anderen, was übrig bleiben und so ist halt bei uns auch.
Ich habe in einem Zeitungsartikel etwas Spannendes über dich gelesen. Immer wenn Vertreter, Viehhändler, fremde Personen auf deinen Betrieb kommen, fragen sie dich, ja, wo ist denn da der Bauer?
Genau.
Das ist, glaube ich, eine Standardfrage, oder, die du gestellt bekommst.
Das war die Nummer 1 Frage, das allererste, wenn ich aus dem Stall rausgeschaut habe, wie ich Neig übernommen habe. Jeder hat mich gefragt, wo ist der Bauer, mit wem kann ich da rein? Habe ich gesagt, ich bin die Bäuerin, ich schaffe auch und mit mir kannst du rein.
Darf ich trotzdem fragen, wo ist der Bauer?
Den Bauern, der ist irgendwo vielleicht auf seinem weißen Ross unterwegs zu mir. Vielleicht hat er sich aber ein wenig verirrt, jetzt braucht er länger. Aber der wird schon noch kommen.
Der wird schon noch kommen. Aber natürlich muss man auch sagen, das muss einer sein, der den Hof mit dir mittragt, oder?
Auf jeden Fall. Also da muss schon eine gewisse Leidenschaft für die Landwirtschaft mitbringen. Ich glaube, einfach sonst würde man uns nicht verstehen, weil mein Herz geht auf für das und ich investiere auch einfach wahnsinnig gerne meine Zeit in das. Und wenn es einer wäre, der mit dem nichts am Hut hat, dann würde man schon lange zeittechnisch nicht auf die gleich kommen.
Also das heißt, du würdest da jetzt da keinen Rückzieher machen, wenn jetzt da beispielsweise der zukünftige Bauer gar kein Bauer ist, sondern in einer Großstadt leben möchte. Das wäre für dich nicht kompatibel?
Nein, das wäre für mich ein No-Go.
Mhm. Sprechen wir noch über etwas anderes. Du stehst um 4 auf, gestern, weiß ich nicht, um 9 Zähne erst liegen, das heißt, der Tag ist extrem lang. Jetzt gibt es ja immer wieder in der Gesellschaft die Diskussion, naja, sollen wir die Arbeitszeit verkürzen, sollen wir überhaupt auf eine 4 Tage Arbeitswoche gehen? Wie nimmst du derartige Diskussionen wahr, wenn du praktisch 8 Stunden in der Woche arbeitest?
Naja, ich würde sagen, das ist ein Grundsatzproblem, nämlich das Problem ist nicht die Arbeitszeit, sondern das Problem ist, dass die Leute vielleicht einfach nicht das machen, was sie gern tun. Und dann ist es für sie eine Belastung. Und Arbeit sollte ja keine Belastung sein, sondern Arbeit sollte zur Selbstverwirklichung beitragen. Ne? Und wenn man das gern tut, was man als Beruf hat, fühlt sich nicht an wie Arbeit. Da braucht man auch keine 4-Tage-Woche, sondern dann will man am liebsten 7 Tage die Woche arbeiten.
Und am liebsten im Jogelland. Du bist ja da aufgewachsen, bist wieder zurückgekommen, sozusagen nach kurzen Irrwegen, beruflichen Irrwegen. Warum glaubst du, ist das Gebiet da so großartig? Oder anders gefragt, könntest du deinen Hof oder deine Arbeit auch woanders verrichten? In Salzburg, in Niederösterreich, in Kärnten? Warum gerade das Jogelland?
Naja, warum das Jogelland? Ist ganz einfach, weil mein Betrieb einfach im Jogelland ist. Ich kann jetzt nicht die ganzen Kühe nehmen und auswandern quasi. Natürlich, eine Besonderheit im Jogelland ist auf jeden Fall die Landschaft. Das Landschaftsbild gefällt mir extrem gut. Wir haben ein schönes Grünland. Da ist Rinderhaltung optimal möglich. Für Rinderhaltung braucht man nicht unbedingt Ackerland, sondern die haben ja einen großen Vorteil, dass sie eine kleine Gärkammer in sich haben, nämlich den Bansen, und der das Grünfutter in Eiweiße umwandelt.
Christina, sprechen wir noch über einen ganz anderen Aspekt deines Lebens. Du engagierst dich nämlich auch im Bauernbund und auch für die Ortsentwicklung. Bist jetzt da auch neu in den Gemeinderat gewählt worden. Warum ist dir auch dieser Punkt so wichtig?
Ja, mir ist das Vereinsleben und das Mitwirken in der Gemeinde, im Ort sehr wichtig. Zum einen persönlich und zum anderen natürlich auch wirtschaftlich, weil mein Betrieb da ist. Ich weiß ja jetzt, da ich das übernommen habe, dass ich mein restliches Leben hoffentlich da verbringen werde und kann. Deshalb ist für mich die Entwicklung wahnsinnig wichtig. Deswegen will ich mich auch persönlich damit befassen und da mittätig sein. Und da ist, glaube ich, die Arbeit im Bauernbund und jetzt auch in der Gemeinde eine gute Möglichkeit dafür.
Das Jogelland ist aber auch ein ganz toller Urlaubsplatz und ein Urlaubsort. Man kann ja auch bei dir hier Urlaub am Bauernhof machen.
Ja, genau. Ich habe ein Ferienhaus. Da ist Platz für bis zu 5 Gäste. Das ist direkt neben meinem Betrieb. Und das wird auch auf Buchungswebsites vermietet, genau.
Wann und wo machst du eigentlich Ferien und Urlaub? Und gibt es sowas überhaupt?
Sicher! Auch Landwirte brauchen Urlaub.
Wo
natürlich
gehst du hin?
Fällt der Urlaub dann nicht so lang aus wie vielleicht bei anderen. Aber am liebsten geht es für mich im Winter in die Berge. Ich tue nämlich wahnsinnig gern Skifahren.
Die Berge also als Kraftort für Christina Meierhofer. Bleibt abschließend noch eine Frage. Was ist dein Kraftort im Jogelland?
Mein Kraftort im Jogelland ist in unserer Gemeinde in Fischbach, nicht weit weg von mir eigentlich. Und zwar ist das Alm, die Waldoni-Alm. Die gehört meinem Nachbarn, der hat die im Sommer auch bewirtschaftet mit Weidebetrieb. Da hat er auch eine Hütte oben, was ausschenken kann im Sommer. Und ich bin einfach wahnsinnig gern aktiv. Und da kann ich von mir daheim vom Hof losgehen, ich ziehe mir die Wanderschuhe ein, nehme die Hunde mit und wandere dort auf, genieße die Aussicht, denke über das Leben nach, denke über alles nach, die Hunde haben eine Freude. Oder ich setze mich aufs Pferd und gehe mit dem Pferd dort auf und es ist einfach wahnsinnig schön, den Ausblick sollten wir mal gesehen haben.
Vielen herzlichen Dank, dass du heute gemeinsam mit uns über dein Leben nachgedacht hast, bei uns im Jogelland-Podcast. Alles Gute weiterhin. Du bist wirklich eine Vollblutbäuerin, wenn man das so nennen darf. Vielen herzlichen Dank, dass wir Einblick bekommen haben in dein Leben.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, euch was zu erzählen.
Geh, schau, hör.
Ein Projekt der Liederregion Kraftspendedörfer Jogelland.
Unterstützt vom Bund, dem Land und der Europäischen Union.
Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns und bewerte uns.
Folge uns auf Instagram und Facebook und entdecke mehr auf www.jogelland.at.